Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und ich bin verbunden mit der Kulturwissenschaftlerin Mito Sanyal. Sie hat unter anderem ein Buch über die Kulturgeschichte der Vulva geschrieben, aber auch über Vergewaltigung und ganz neu Identity, ein Roman, der um die Identitätsdebatte kreist. Schönen guten Abend, Frau Sanyal.
Ich grüße Sie.
Der Streit um das Recht auf Abtreibung ist ja global noch längst nicht entschieden. Die Rückschläge für viele Frauen nehmen eher zu. Warum bleibt der weibliche Körper weiter dem Zugriff des Staates ausgesetzt?
Also zwischendurch gibt es ja auch ein paar positive Nachrichten. Also in Argentinien ist ja letztes Jahr der Schwangerschaftsabbruch legalisiert worden, in einem ganz streng katholischen Land. Das muss man auch immer noch dazu sagen, weil sonst hat man das Gefühl, man kämpft so gegen die Übermacht darin. Es ist tatsächlich so, dass wir immer das Gefühl haben, mein Körper gehört mir, aber das ist ja der Wunsch dahinter. Und de facto gehört mein Körper, und das merkt man an einem Gesetz wie dem Paragraph 218 in Deutschland, dem Staat. Also der Staat kann entscheiden, irgendwie darf ich abtreiben, muss ich eine Schwangerschaft austragen, ja oder nein. Und dass in Deutschland, auch in Deutschland, Schwangerschaftsabbruch nach wie vor eine Straftat ist. Die ist zwar unter bestimmten Indikationen straffrei, aber sie ist eine Straftat und das kann jederzeit auch wieder umkippen.
Ist das vielleicht, Paragraph 218 Strafgesetzbuch ist ja nun viel diskutiert, viel umstritten seit Jahrzehnten. Ist das ein Burgfrieden vielleicht, mit dem man pragmatisch leben kann, oder ist das eine grundsätzliche Frage?
Nee, das Gegenteil ist der Fall. Also weil ganz, ganz lange hat man ja wirklich gedacht, okay, das irgendwie, wir machen jetzt die Fristenlösung und also die wir nun auch nicht richtig haben. Ne? Also es ist ja wirklich eine Indikation plus Fristenlösung, das muss man dazu sagen. Und in der DDR ist es ja anders gehandhabt worden. In der DDR ist 1972, ein Jahr nach dem Manifest in Frankreich, ist ja entschlossen worden, dass irgendwie Schwangerschaftsabbruch ein Grundrecht ist. Also es ist wirklich ein anderer Vertrag mit deinem Volk gewesen, dass du gesagt hast, ihr habt ein Recht auf reproduktive Rechte. Das heißt, ich als Staat muss dir auch die Möglichkeit abzutreiben, wenn du dich dafür entscheidest, zur Verfügung stellen. Das ist ja ganz anders. Und in Deutschland ist es zum Beispiel so, also im Gesamtdeutschland jetzt, dass sich die Zahl der Kliniken, die Abtreibung vornehmen, in den letzten 10 Jahren halbiert hat. Es wird im Medizinstudium nicht unterrichtet. Es ist einer der häufigsten medizinischen Eingriffe. Es wird nicht unterrichtet. Das heißt, dass dann sowas wie Medical Students for Choice sich hinsetzen, sich in Workshops dasselbe an Papayas beibringen müssen. Also Medizinstudierende müssen an Papayas ausprobieren, ne, wie tief kann ich da mit dem Skalpell rein, weil wenn ich zu tief reingehe, dann steche ich hinten wieder durch, wie bei einer Gebärmutter auch. Und das ist ja, wenn wir über das Recht des Lebens, den Schutz des Lebens reden, dann müssten wir gerade solche Eingriffe wirklich sicher machen.
Und wenn wir über den Zugriff des Staates auf den weiblichen Körper sprechen, kann man natürlich auch die Frage stellen, ob Frauen durch Schwangerschaft tatsächlich eine höhere Verantwortung tragen?
Also erstmal irgendwie greift der Staat ja auf alle Körper zu. Wir merken es an Schwangerschaft ja sehr, sehr deutlich. In Deutschland hatten wir ganz lange irgendwie die Wehrpflicht.
Aber weibliche Körper deutlich mehr, ne, als auf männliche, würde ich sagen.
Genau, also seit es die Wehrpflicht nicht mehr gibt, irgendwie hat das aber wir merken an den reproduktiven Rechten zum Beispiel, dass da ganz, ganz klar ein bestimmtes Bild von irgendwie Familie und Elternschaft verteidigt wird. Es ist ja zum Beispiel so, wir wissen inzwischen, nicht nur Frauen können Kinder kriegen. Also irgendwie auch Männer, also zum Beispiel Transmänner, können Kinder bekommen. Wenn die in Deutschland ein Kind bekommen, dann sind die de jure nicht der Vater des Kindes, sondern sie müssen die Mutter des Kindes sein. Ne? Weil es ist halt festgeschrieben, die Person, die das Kind austrägt, ist die Mutter des Kindes. Das heißt, die haben keine Möglichkeit, irgendwie sowas wie Sorgerecht oder so etwas für das eigene Kind zu haben. Die müssen ihr eigenes Kind adoptieren. Das heißt, sie müssen erstmal die Elternschaft aberkennen, um ihr eigenes Kind adoptieren zu dürfen. Also man merkte an ganz vielen Punkten, wie versucht wird, Menschen passend zu machen. Oder dass bis vor kurzem irgendwie immer noch Menschen, irgendwie die den Geschlechtereintrag ändern wollten, zwangssterilisiert wurden, weil nur die richtigen Menschen ja Kinder kriegen dürfen. Gleichzeitig mit dem Kampf um den Schwangerschaftsabbruch, also das Recht auf den Schwangerschaftsabbruch, war ja von Frauen aus der Behindertenbewegung, die haben ja gesagt, die wurden ja gegen ihren Willen sterilisiert. Also bei denen wurden ja Schwangerschaften gegen ihren Willen abgetrieben. Es geht ja nicht nur um die Möglichkeit, eine Schwangerschaft abbrechen zu dürfen, sondern auch sie austragen zu dürfen. Der Druck, der auf zum Beispiel Frauen, die drogenabhängig sind und irgendwie, wenn die schwanger werden, dann wird auf die ein wahnsinniger Druck ausgeübt, dass sie aus Methadonprogrammen rausfahren und so weiter, wenn die nicht abtreiben. Also wir versuchen ganz klar, die wünschenswerten Kinder in diesem Staat durchzuboxen.
Also ich höre aus Ihren Worten auf jeden Fall eine Kritik am, sag mal, paternalistischen Staat. Also an welchen Stellen darf oder sollte der Staat auf den menschlichen Körper zugreifen dürfen? An gar keinen Stellen?
Wir müssen einfach sichtbar machen, wir haben diesen Zugriff und deshalb müssen wir ihn aber auch gesamtgesellschaftlich verhandeln. Wir können nicht einfach Gesetze, die nun wirklich einem gesellschaftlichen Konsens nicht mehr entsprechen, nach wie vor verteidigen, weil wir ja so tun, wie ihr habt ja alle Selbstbestimmungsrecht und dann hier stimmt es aber nicht und hier stimmt es nicht und hier stimmt es nicht. Und ganz, ganz deutlich wird es ja bei diesem Paragraph 219a, den ich wirklich fast noch mal schlimmer finde als den 218, nämlich irgendwie, das ist ja dieser Paragraph, der in Anführungszeichen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Stellt man sich vor, wie irgendwie kommen Sie hierhin, kriegen Sie 2 für 1. Nein, was damit gemeint ist, ist, dass Ärzte, Ärztinnen auf ihren Webseiten nicht informieren dürfen, wir nehmen Abbrüche vor und welche Art von Abbrüchen nehmen wir vor. Die dürfen nicht informieren. Aber das ist ja für Selbstbestimmung das Allerwichtigste, dass ich Informationen habe. Was macht dieser Eingriff mit mir? Irgendwie, welche Art von Eingriffen gibt es auch? Wir wissen ja in Deutschland überhaupt nicht alle. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit Medikamenten, ne, also abzutreiben. Das ist aber, wenn wir über Abtreibung reden, reden wir immer nur über Ausschabung oder über Absaugung. Es gibt eine gesellschaftliche Debatte nicht. Wir reden in Deutschland nach wie vor noch nicht miteinander darüber, ich habe abgetrieben. Das ist ja auch bei diesem Manifest irgendwie der Fall gewesen, dass Leute öffentlich das gesagt haben. Ich habe irgendwann einmal angefangen, in Kolumnen auch darüber zu schreiben, wenn ich über das Thema geschrieben habe. Und dass mir dann wirklich gute Freunde, Freundinnen gesagt haben, ja, aber sag das doch nicht öffentlich. Sonst denken die, dass eine so intelligente Frau wie du nicht verhüten kann. Und das Gegenteil ist der Fall. In einem aktiven Sexualleben kann es einfach passieren, dass man ungewollt schwanger wird, egal wie gut man verhütet. Und wir tun immer so, als wäre das die absolute Ausnahme. Nein, es kann passieren.
Bei 219a, was Sie denn gerade erwähnt haben, gab es ja zumindest aus Sicht der Frauenrechtlerinnen und Rechtler durchaus einen gewissen Fortschritt, dass man eben zumindest darüber informieren kann, dass Schwangerschaftsabbrüche also in einer bestimmten Arztpraxis durchgeführt werden. Weiter darf man sogenannte Werbung nicht mehr betreiben, auch wenn dieser Begriff natürlich sehr weit interpretierbar ist. Aber meine Frage zielt letztlich darauf, sozusagen, inwieweit eigentlich ja dieser Zugriff von Autoritäten auf Frauenkörper, auch die Interpretation von Frauenkörpern, ist ja nicht nur beim Thema Schwangerschaft so. Ja, es geht ja auch um Kleidung, es geht um Sexualität. Inwieweit es eine Ungleichbehandlung ist, die kaum besiegbar zu sein scheint?
Nein, man soll sich damit überhaupt nicht arrangieren. Und es ist ja umgekehrt auch so, wir greifen auch auf Männerkörper zu, aber irgendwie es wird unsichtbarer gemacht. Und wenn wir so ein bisschen merken würden, dass wir im selben Boot sitzen, also zum Beispiel irgendwie in Gefängnissen gibt es einen Gender Gap, genauso wie es einen Gender Pay Gap gibt. Irgendwie Frauen verdienen viel weniger, es sind viel, viel mehr Männer in Gefängnissen. Das heißt irgendwie, wir haben bei Männern das Gefühl, wir müssen die disziplinieren. Das sind die, die wir irgendwie aufpassen müssen, die müssen wir wegsperren. Also dass wir insgesamt einen Zugriff auf Menschen menschenfreundlicher, dass wir auch irgendwie die Selbstbestimmung, dass wir Menschen zutrauen, als Staat den Menschen zutrauen, ihr werdet verantwortlich damit umgehen. Wenn wir nicht irgendwie euch dazu zwingen, werdet ihr trotzdem nicht irgendwie, also das ist ja immer der Unterton, wenn wir jetzt Abtreibung legalisieren, dann verhütet niemand mehr, weil die können ja jederzeit abtreiben. Das ist ja verrückt. Natürlich würde keine Person das machen, was viel zu, also auch aus Eigeninteresse viel zu anstrengend für den eigenen Körper ist. Also traut euren Bürgern und Bürgerinnen einfach Selbstverantwortung zu und im Notfall unterstützt sie bei Selbstverantwortung, nicht zwingt sie zu etwas.
Das sagt die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.